beginnt einen neuen Abschnitt heute Morgen. Wie in vielen seiner Briefe, so der Paulus auch hier, hat einen theologischen Teil im Römerbrief, wo er uns die geistlichen Wahrheiten lehrt, das, was Jesus für uns getan hat und das, wer wir in ihm sind. Und dann gibt es jetzt einen praktischen Teil, wo er uns sagt, wie wir im Licht von diesen Wahrheiten leben sollen. Wie wir glauben, so leben wir. Das gehört zusammen. Und das ist eigentlich natürlich. Es sollte natürlich sein. Jakobus sagt uns in seinem Brief im Kapitel 2, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Na, wenn ich sage, ich glaube, dass es Himmel und Hölle gibt und ich lebe, als gäbe es nicht, als wäre alles egal, als wäre das, was hier ist auf dieser Welt, als wäre das alles und ich rede nie mit jemandem über Jesus und bin nicht besorgt, wenn ich keine geistliche Frucht bringe, dann glaube ich nicht wirklich. Oder wenn du sagst, ich glaube, dass Elektrizität existiert. Ich glaube an die Wirkung von Elektrizität und die Kraft von Elektrizität. Und hey, du hast eine Stehlampe und du hast deinen Herd in der Küche und deine Stereoanlage. Nach außen hin sieht alles normal aus, aber die ganzen Geräte, die sind nicht eingesteckt. Und dann abends zündest du deine Lampe an, deine Gaslampe oder eine Kerze und machst ein Lagerfeuer in der Küche, um zu kochen, dann stimmt irgendwas nicht. Dann muss ich sagen, du glaubst nicht wirklich an die Wirkung von Elektrizität. Zumindest ist es kein aktiver Glaube. Und so ist es für uns auch geistlich gesehen. Jesus sagt uns in der Bergpredigt, im Kapitel 7 in Matthäus, er sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und der Fall war groß. Also nur die, die Gottes Wort ausleben, die profitieren wirklich davon, von diesem Segen, der auf Gottes Wort liegt und dem, was Gott uns sagt. Deren Leben wird reich sein, die werden Bestand haben, dieses Leben wird fruchtbar sein. Auf der anderen Seite sagt Jesus, die, die nur hören, für die es irgendwie so eine intellektuelle Übung ist, die es nicht umsetzen, denen wird Gottes Wort nichts nützen. Und letztlich wird deren Leben auseinanderfallen, keinen Bestand haben. Und das ist eine Herausforderung, denke ich, für uns, die wir hier Woche für Woche zusammenkommen, um Gottes Wort zu studieren. Jesus spricht in diesem Gleichnis von den verschiedenen Böden, von den Herzen, oder andere sagen das Gleichnis vom Seemann, aber eigentlich geht es um diesen Boden, auf den die Saat fällt. Er sagt dort in Lukas 8, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Und Frucht, das ist etwas, was Gott möchte von unserem Leben. Das ist was, was er erwartet. In Lukas 13 erzählt er ein weiteres Gleichnis. Da heißt es, er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und er fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab! Wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Er beantwortete und sagte zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut. Aber wenn nicht, so magst du ihn abhauen. Also dieser Eigentümer, der kommt zu seinem Feigenbaum und erwartet Frucht von ihm. Und ich würde sagen, mit Recht. Erwartet er Frucht von seinen Bäumen, die ihm gehören. Johannes 15 hat Jesus gesagt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und er sagt weiter, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass er hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Gott erwartet Frucht von unserem Leben. Was für eine Frucht erwartet Gott von unserem Leben? Wir sehen in der Bibel unterschiedliche Früchte. In Römer 6, im Vers 22, da heißt es, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit. Heiligung, da haben wir ja einige Wochen drüber gesprochen, hier im Römerbrief. Es ist eine Frucht. Galater 5 natürlich, die Frucht des Geistes ist Liebe, die sich ausdrückt in Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Epheser 5 heißt es, die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Philipper 1, Vers 9 sagt Paulus, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in der Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Philipper 1, 22, da spricht der Paulus von seiner Frucht, von der Frucht seiner Arbeit. Frucht bringt für Gott das, was er für Gott tut. Hebräer Kapitel 13 sehen wir Lobpreis als Frucht und Zeugnis geben. Da heißt es, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dann sagt er weiter, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Bisschen weiter unten sagt er, gehorcht und fügt euch euren Führern oder euren Leitern. Auch das ist eine Frucht. Vers 18 sagt er, betet für uns. Auch das ist eine Frucht, die Gott von uns will. Matthäus 5, Vers 16, da hat Jesus gesagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Guten Werke, auch das ist eine Frucht, die Gott in unserem Leben sehen will, die er hervorbringen will durch uns. Ich glaube, Moody war das, dieser berühmte Evangelist, der gesagt hat, die Bibel sollte in Schuhleder gebunden sein. Dass wir uns daran erinnern, dass es eben nicht nur eine intellektuelle Übung ist, sondern dass wir Gottes Wort ausleben wollen und diesem Wandel in unserem Leben. Was wichtig ist aber, wenn wir über Frucht sprechen, die Gott in unserem Leben hervorbringen will, über das, was wir für Jesus tun, müssen wir uns erinnern, dass Frucht nicht produziert wird in einer Fabrik, sondern Frucht ist etwas, was reift, was natürlich wächst. Wir können Frucht nicht aus uns selbst produzieren, nicht aus eigener Anstrengung. Sondern Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Leute, es ist nicht schwer, nach Gottes Wort zu leben, sondern es ist unmöglich, nach Gottes Wort zu leben als natürlicher Mensch aus uns selbst. Wir können nicht von uns selbst geistliche Frucht bringen. Jesus hat getrennt von mir, könnt ihr wie viel tun? Nichts. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber er sagt auch, wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bringt viel Frucht. Und in Philipper 4, 13 sagt er, alles vermag ich in ihm, der mich kräftigt. Also wir müssen uns einmal mehr erinnern, es geht um ein ausgetauschtes Leben, wo wir Römer 7, 8 viel drüber gesprochen haben, um ein ausgetauschtes Leben. Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das Wunderbare, das ist das Wunder am Christentum, dass Gott selbst Wohnung nimmt in uns und dass Gott selbst sein Leben durch uns ausleben will. Inkarnation, das Wort wurde Fleisch. Das lebendige Wort, Jesus, er wurde Fleisch, nahm Menschengestalt an. Das ist, was Gott noch immer in uns tun will. Jesus, das lebendige Wort, will Fleisch werden in uns. Er will sein Leben durch uns, durch unseren Leib ausleben und sein Wort durch uns erfüllen. Wir haben Jesu Leben, wenn wir wirklich von neuem geboren sind. Und das ist wichtig. Frucht, gute Werke, das beginnt in ihm und bei ihm, so wie das Leben vom Weinstock kommt und dann vom Weinstock in die Rebe hineingeht. Es ist sein Leben. Sein Leben, das er durch mich leben will. Ich lasse es nur zu. Ich gebe mich nur hin, dass er das tun kann. Und das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wenn wir lesen, wie wir leben sollen und was wir tun sollen. So dass wir nicht versuchen, aus eigener Kraft, aus uns selbst, unabhängig von ihm, so zu leben, wie er es uns sagt. Weil wenn wir das tun, dann haben wir die ganze Botschaft von diesem Brief eigentlich verpasst. In Wirklichkeit, dann haben wir das ganze Evangelium nicht verstanden. Gott will sein Leben durch uns leben. Das ist das Wunderbare im Christentum. Kolosserbrief 1, Christus in uns. Das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Es ist sein Leben in mir und durch mich und nicht mein Eigenleben. Sein Leben. Mein Teil ist, dass ich mich selbst verleugne. Meine gottlosen Impulse, mein autonomes Eigenleben, meinen Eigenwillen, meine Selbstgenügsamkeit, mein Selbstvertrauen. Und dass ich mich ihm hingebe, dass ich mich von ihm abhängig mache, dass ich ihm vertraue. Und dazu wird der Paulus uns heute Morgen ermutigen. Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus ermahnt uns. Das heißt, er appelliert an unseren Willen. Es geht hier um Entscheidungen, um konkrete Entscheidungen. Wie und für wen werde ich leben? Wen werde ich mein Leben bestimmen lassen? Er spricht hier zwei Dinge an. Ja, eigentlich drei. Weil er hat schon davon gesprochen oder wie gesagt, es geht um eine Willensentscheidung. Also das eine wäre, dass unser Wille ihm hingegeben ist. Aber dann geht es zweitens auch um unseren Leib, was er hier anspricht. Er spricht davon, dass wir unseren Leib als lebendiges Opfer ihm hingeben sollen. Und damit ist wirklich die ganze Person gemeint, unser Leben. Vielleicht mehr so dieser äußere Aspekt, unser Tun. Und dann drittens spricht er über unseren Sinn. Dass wir unseren Sinn erneuern sollen, unser Denken, unser Sinn, unser Innenleben. Also worum es hier geht, ist eine Vollhingabe mit allem, was wir sind. Jeden Bereich unseres Lebens, jeden Bereich unserer Person von ihm bestimmen lassen und von ihm beherrschen lassen. Und er sagt uns hier, ich ermahne euch, durch die Erbarmungen Gottes ein lebendiges Opfer für Gott zu sein. Die Erbarmungen Gottes. Das sagt uns einerseits, dass wir durch oder ohne Gottes Hilfe das nicht tun können, sondern nur aus seiner Gnade, aus seiner Barmherzigkeit. Aber andererseits ist das auch unsere Motivation, die Erbarmungen Gottes. In der Hoffnung für alle Übersetzung wird es folgendermaßen übersetzt. Da heißt es, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Warum sollen wir uns Gott hingeben? Warum sollen wir uns ihm zur Verfügung stellen? Warum sollen wir für ihn leben? Weil er uns so viel Barmherzigkeit und Gnade und Liebe gezeigt hat. Weil wir das erfahren haben. Unser Leben ist eine Reaktion auf seine Liebe und auf seine Güte. Die Erbarmungen Gottes, all das, wovon Paulus in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefs gesprochen hat, das soll unser Leben prägen. Seine Barmherzigkeit. Dass Jesus uns gerechtfertigt hat, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und dieses perfekte Leben für uns gelebt hat, was wir nicht leben konnten. Und dass er dann unsere Schuld aufs Kreuz getragen hat und wenn wir das nur für uns annehmen wollen, dass dieser Austausch stattfindet und wir gerechtfertigt werden in Jesus vor Gott. Gerecht gesprochen, gerecht gemacht, umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, so als hätten wir nie gesündigt. Und dass wir adoptiert sind in Jesus und dass wir identifiziert sind mit ihm. dass wir Miterben sind mit ihm. Sein Leben jetzt, das er durch uns leben will, und auch Miterben seiner Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Dass wir geliebt sind vom Vater, dass wir angenommen sind, dass wir geschätzt sind. Er hat zu uns gesprochen über diese Privilegien, diese Autorität, die wir als Söhne und Töchter des Königs haben. Und dass der Heilige Geist in uns wohnt. Gott ist uns so nahe. Er wohnt in uns. Drückt eine Beziehung aus, die so viel enger ist als irgendwas anderes, was wir auf dieser Welt überhaupt kennen. Was überhaupt möglich ist. Lebendige Gott in uns. Und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind unter Gnade. Und er ist bei uns, gerade in schwierigen Zeiten. Und er hilft uns, der Geist tritt in uns ein, in unserer Schwachheit, haben wir in Römer 8 gelesen. Und alles dient denen zum Guten, die Gott lieben. Und nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Und wir sind vorherbestimmt, ihm ähnlich zu sein, um die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit zu vollbringen. Und in den letzten Kapiteln haben wir die Treue Gottes gesehen, diese absolute Treue uns gegenüber. Barmherzigkeit Gottes, die Erbarmungen Gottes. Das ist, was uns motiviert. Seine Hingabe an uns. Ich habe diese Woche in meiner stillen Zeit durch 1. Mose 22 gelesen. Und diese Stelle, wo Abraham seinen Sohn Isaak als Opfer darbringt oder fast als Opfer darbringt. Da sehen wir ein lebendiges Opfer im Alten Testament illustriert, wo Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar legt, den Sohn der Verheißung. Erinnert euch daran, der Isaak war ein erwachsener junger Mann. Es war ein freiwilliges Opfer. Ein freiwilliges, lebendiges Opfer, das sich hier auf den Altar gelegt hat. Und natürlich, wir haben schon oft drüber gesprochen, dieses ganze Kapitel ist ein Bild auf Jesus hin. Für das, was er für uns getan hat. Und auf diesem selben Berg, auf diesem Berg Moria, das ist der Berg, wo Jesus gekreuzigt wurde. Hunderte Jahre später. Gott selbst wird sich ein Opfer ersehen, hat Gott dem Abraham gesagt. Ein Bild auf Jesus hin, ein Bild für Gott, dass Gott seinen Sohn für uns auf den Altar gelegt hat, den Sohn der Verheißung für uns. Und er hat sich uns als freiwilliges Opfer für unsere Schuld aufgeopfert, freiwillig. Jesus hat gesagt, ich glaube Johannes 10, niemand nimmt mein Leben, sondern ich lasse es von mir selbst als Lösegeld für viele. Jesus ist freiwillig für uns gestorben. Wirst du für ihn sterben? Jesus hat sich freiwillig für uns geopfert. Wirst du ein Opfer sein für ihn? 1. Korinther 6, da heißt es, ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Jesus hat uns gekauft an diesem Tag, wo er sich als lebendiges Opfer für uns hingegeben hat, wo er ein Opfer geworden ist für dich und mich. Und im Licht von dem, was Jesus für uns getan hat, im Licht von all diesen Erbarmungen, von all diesen Segnungen, von denen wir gelesen haben, in diesen ersten Kapiteln hier im Römerbrief, sagt Paulus jetzt, es ist unser vernünftiger Gottesdienst, uns Gott hinzugeben. Das Wort vernünftig ist das Wort Logikos oder Poppy, wie spricht man es genau aus? Logikos. Unser Wort Logik kommt daher. Er sagt, es ist logisch, es ist richtig, es macht Sinn, es ist vernünftig, dass wir ein Opfer sind für Gott. Es macht Sinn. Leute, für wen sonst sollten wir leben, nach all dem, was Gott für uns getan hat? Für was sonst? Für uns selbst oder für Satan, für diese Welt? Das wäre unlogisch. Das wäre falsch, das wäre unvernünftig. Denk mal drüber nach. Wenn wir ehrlich drüber nachdenken, dann müssen wir sagen, wie der Apostel Petrus gesagt hat, er hat gesagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Er werde verherrlicht in meinem Leben, wenn ich wirklich nachdenke, was er für mich getan hat. Was sollte ich sonst tun mit meinem Leben als für ihn leben? ist das einzig Logische, ist das Einzige, was Sinn macht. Es gibt niemanden anderen, der es wert wäre, für ihn zu leben. Das Einzige, was Sinn macht, ist voll für den Gott zu leben, der uns so sehr geliebt hat und der uns so große Barmherzigkeit und Gnade geschenkt hat und wirklich uns jeden Tag Gnade schenkt und der sich uns hingegeben hat. Das ist, was Paulus hier sagt, für Gott zu leben, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Und seht hier, dass es heißt, es ist unser Gottesdienst. Ja, wir sind bestimmt dafür, Gott zu dienen. Wir sind bestimmt, Gottesdiener zu sein, nicht umgekehrt. Manche Christen ist populär, das umzudrehen, wo wir irgendwie Gott werden und Gott wird unser Diener und wir kommandieren ihn herum. Nee, Paulus spricht, wenn er hier über unser Leben spricht, er spricht von unserem Gottesdienst. Das, was ist, wo wir Gott damit dienen wollen. Und unser Gottesdienst, das fängt nicht damit an, zuerst mit dem, was wir für Gott tun oder die Zeit, die wir für ihn opfern, den Dienst, den wir für ihn tun, die Gaben, die wir einbringen, die Frucht, die wir bringen. Hey, das ist alles wichtig, das ist gut. Aber zuallererst geht's um mich. Um mich selbst. Gott will mich. Gott will mich selbst. Gott will meine ganze Person als lebendiges Opfer. Das Opfer, wovon er hier spricht, ist nicht in erster Linie, was ich tue, sondern spricht von dem, was ich bin. Was bist du? Was würdest du antworten, wenn irgendjemand zu dir kommt und dich fragt, hey, was bist du? Was würdest du sagen? Würdest du sagen, ich bin Mutter? Oder ich bin Ehemann? Ich bin Bürokaufmann oder Künstler, was immer? Ich bin Ältester, ich bin Diakon, ich bin Pastor, was würden wir sagen? Oder würden wir sagen, ich bin ein lebendiges Opfer für Gott. Ich bin ein Werkzeug in seiner Hand. Ich bin sein Kind und es gibt keine größere Freude in meinem Leben, als ihm zu dienen, dass ich für ihn lebe und mit ihm lebe. Ich bin ein lebendiges Opfer. Das ist, was ich bin. Das ist meine Identität. Und ich kann gar nicht anders, weil er mich so geliebt hat und weil er so gut zu mir ist. Ist Gott jemand, den wir unser Leben hinzufügen? Oder ist er unser Leben? Darum geht's hier. Wer bin ich? Was bin ich? Opfer. Hier dieses Bild von Opfer. Es geht hier eigentlich um ein Brandopfer. Diese Art von Opfer, das ganz verzehrt wurde, um eine Ganzhingabe. Das ist, was dieses Opfer ausdrückt. Bild vom Alten Testament, wir kennen das. Ein heiliges Opfer. Spielt an, dass die Opfer fehlerlos sein mussten. Perfekt. Aber in dem Wort heilig steckt auch immer diese Idee von abgesondert. Abgesondert, reserviert für Gott. Wir sind abgesondert von der Welt, aber auch immer abgesondert für etwas, nämlich für ihn. Dieses Opfer war heilig. Sobald dieses Opfer dir den Altar berührt hat, gab es kein Zurück. Dieses Tier war abgesondert für eine Sache. Du kannst es nicht sagen, ich habe es überlegt, ich grill's heute für meine Familie. Nee, das Vieh wird auf den Altar gelegt und es ist abgesondert, es ist heilig. Es gibt kein Zurück. Es ist abgesondert für eine Sache und es ist ein Opfer für den Herrn zu sein, zu seinem Wohlgefallen. Es gab keine andere Verwendung mehr dafür. Es war heilig, es war abgesondert, es war bestimmt nur für eine Sache. Für eine Person. Und das ist Gott. Und das ist, was unser Leben sein sollte. Das ist, wie wir uns selbst sehen sollten. Ich bin heilig für ihn. Ich bin abgesondert zum Gebrauch nur für ihn. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Selben Gedanken haben wir eigentlich schon im Römer 6 gesehen, wo Paulus uns gesagt hat, stellt auch nicht eure Glieder, jetzt spricht er mehr über die einzelnen Glieder an uns, unsere Augen, unsere Hände, unser Mund, stellt nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge oder Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen oder zu Waffen der Gerechtigkeit. Wenn ich mich als Kind Gottes sehe und meinen Leib, mein Leben als Opfer, als Werkzeug, als Waffe für Gott, dann wirkt sich das aus auf jeden Bereich meines Lebens. Zum Beispiel 1. Korinther 6 spricht Paulus diesen ganzen Bereich von Sexualität an. Und er sagt dort, flieht die Unzucht, Sex außerhalb der Ehe. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass er nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Oder Jakobus 3, da spricht er über unsere Zunge. Dieses Glied, dieses kleine Glied, was ein großes Feuer anzünden kann. Und er sagt, die Zunge ist unter unseren Gliedern diejenige, die fähig ist, den ganzen Leib zu beflecken. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Also es kann ein Werkzeug sein für Gott oder es kann ein Werkzeug sein für einen Feind, um zu zerstören. Es ist wichtig, dass es Gott hingegeben ist, dass es ein Werkzeug für ihn ist und nicht für einen Feind. Kolosser 3, Vers 17, da heißt es, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wenn ich ein lebendiges Opfer bin für Gott, dann bin ich völlig hingegeben. Wenn ich alles für ihn tue, alles aus seiner Kraft, dann wird alles, was ich tue, zum Gottesdienst. Alles, was ich tue, wird zur Anbetung. Weiter im Kolosser 3, Vers 23, da spricht Paulus von unserem Beruf, von unserer Arbeit. Er sagt, was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wenn ich für Gott arbeite, dann wird mein Büro plötzlich zur Kathedrale oder meine Küche oder wo immer ich arbeite. Wird zur Anbetung für Gott. Und es wird sich auswirken, wie ich arbeite, wenn ich für ihn arbeite. Und wir werden auch unsere Beziehungen ganz neu sehen, ganz neu im Licht. Alles in Beziehung zu Gott, zu Jesus. Davon spricht Epheser 5, wenn es heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Und dann spricht er zu den Männern und sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Seht ihr, alles in Beziehung zu Gott, weil ich bin sein lebendiges Opfer, ich lebe für ihn. Meine Beziehungen, alles, was ich tue, alles tue ich für ihn und alles tue ich durch ihn und wir werden belohnt werden von ihm. 2. Korinther 5 spricht davon, wo es heißt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Wir müssen Rechenschaft ablegen für unser Leben. Paulus sagt in Philipper 1, meine sehnlichste Erwartung und Hoffnung ist, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus, an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Galater 6 spricht Paulus davon, sagt, ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Er hat Verfolgung ertragen für Jesus, diese Narben für Jesus, weil er ein Zeugnis war für ihn. Ein Opfer zu sein für Gott war für den Paulus nicht nur irgendwie so eine romantische Idee. Er hat die Narben an seinem Leib getragen. Paulus hat sein Leben nicht vom kosmetischen Standpunkt aus gesehen. Oh, ist so hässlich, die Narben. Ich weiß nicht, ob ich mir das zumuten kann. Nee, er hat sein Leben nur als Opfer für Jesus gesehen. Und seine Einstellung war, hey, wenn ich Narben bekomme und seinetwillen, das ist okay. Ich werde eh eines Tages einen neuen Leib erhalten, also was soll's. Bin ein lebendiges Opfer für ihn. Philipper 1, 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Wieder Frucht für Gott. Ich lebe für eine Person. Mein Leben ist eine Person, nämlich Jesus. Ich bin sein Werkzeug. Ich arbeite für ihn. Ich will Frucht bringen für ihn. Opfer zu sein für Jesus, das umfasst unser ganzes Leben. Aber es beginnt mit dieser Grundsatzentscheidung, mit dieser vollen Hingabe. Ich stelle mich Gott als lebendiges Opfer dar. Das ist, was ich bin. Das ist, was mich ausmacht. Das ist, worum es in meinem Leben geht. Das ist meine Identität. Ich bin abgesondert als ein heiliges Werkzeug für ihn. Damit beginnt's. Es beginnt mit dieser einen Grundsatzentscheidung, aber dann geht's natürlich darum, dass ich diese Entscheidung Moment für Moment auslebe in meinem Leben, dass ich immer wieder drauf zurückkomme, mich immer wieder drauf berufe und immer wieder darauf handle, danach handle. Na, unser Problem ist, dass es hier heißt, wir sind ein lebendiges Opfer. Problem ist, dass wir die Tendenz haben, wieder runterzukrabbeln von dem Altar. Dass unser Eigenwille wieder reinkriecht in unser Leben und in unsere Beziehung mit Gott. Und wir müssen uns immer wieder Gott hingeben und wahrscheinlich jeden Morgen neu. Und so wie Jesus sagen, nicht wie ich will, Vater, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Jemand hat mal gesagt, Hingabe lässt sich folgendermaßen illustrieren. Nimmst ein leeres Blatt Papier und unterschreibst unten. Und dann gibst du das Papier Gott und lässt ihm den Rest einfüllen. Das ist, was Hingabe ist. Mein Leben als Blankoscheck für Gott. Oswald Chambers hat gesagt, das Recht auf mich selbst aufgeben, das ist Hingabe. Stimmt eigentlich nicht ganz. Eigentlich haben wir gar kein Recht auf uns selbst, genau genommen. Sind gekauft um einen Preis. In Wahrheit gibt es nur einen, der ein Anrecht auf uns hat, und das ist Jesus. Und deswegen, wir sind herausgefordert, jeden Morgen, wenn wir aufstehen und Zeit mit Gott verbringen, jeden Morgen neu zu sagen, Gott, ich lege mein Leben neu auf deinen Altar. Ich will ein lebendiges Opfer für dich sein, dir voll hingegeben sein heute. Und meine Glieder, Werkzeuge für dich. Und in jeder Versuchung müssen wir das sagen, hey, nein, Gott, ich will das nicht denken, sondern mein Sinn ist ein Werkzeug für dich. Gott, ich will nicht dieses Falsche tun, sondern hier ist meine Hand, ich gebe es dir als Werkzeug, als Waffe der Gerechtigkeit für dich. Viele Menschen haben Angst vor dieser Selbstaufgabe, vor dieser Vollhingabe an Gott. Was wird Gott mit mir tun, wenn ich das wirklich tue? Wird er mich nicht einschränken? Wird er mich nicht ausbeuten? Wird er mir nicht alles wegnehmen, was mir Spaß macht? Und mich vielleicht nach Afrika schicken, wenn das mein Horror ist? Da, wo die ganzen Spinnen sind und die Schlangen im Urwald. Ich weiß, ich kann das alles nicht ausstehen. Aber ganz sicher, wenn ich mich Gott hingebe, dann wird er mich nach Afrika schicken. Ich glaube, wenn er dich dorthin schickt, dann wirst du Spinnen lieben und Schlangen lieben. Erinner dich, wem du dich in die Hände gelegt hast. Ist nicht ein Sadist? Das ist jemand, der es viel besser mit dir meint, als du es mit dir selbst meinst. Ist viel besser zu dir, als du selbst zu dir wärst. Du hast dein Leben in die Hände von jemandem gelegt, die Hände sind mit Nägeln durchbohrt. Narben für dich, weil er ans Kreuz gegangen ist für dich, durchbohrt für dich. Das sind die Hände eines liebenden Vaters. Und ihr Eltern, wenn irgendwann dieses Wunder passieren sollte und eure Kinder kommen zu euch und sagen, hey, ich liebe dich, Mama und Papa, und ich will brav sein, ich will dir folgen, ich will tun, was du sagst, ich will dir gefallen. Was ist eure Reaktion drauf? Okay. Werden wir sehen, wie wir dich quälen können, Kind. Mach mal 500 Liegestütz. Und jetzt leck mal den Boden mit deiner Zunge auf. Ist das, wie ihr denkt, wenn euer Kind kommt und sagt, hey, ich möchte mich euch hingeben? Ich glaube nicht. Sondern ihr freut euch, ihr seid gesegnet. Passiert ja nicht allzu oft, ne? Ihr freut euch, sagt, hey, weißt was, ich will dir was Gutes tun. Ich freue mich so drüber, ich kaufe dir ein Eis, ich lade dich ein. Und Wirklich, ich nehme nur die Dinge weg von dir, die schlecht sind für dich, die dir wehtun, aber eigentlich ist mein Herz, ich will dir Gutes tun und ich überlege mir, wie ich dir Gutes tun kann und ich überlege mir, wie ich dich einsetzen kann nach deinen Gaben, sodass du ein erfülltes Leben hast, und das ist Gottes Herz für uns. Das ist noch was, was mir aufgefallen ist, als ich 1. Mose 22 gelesen habe. Nämlich, dass es ein Segen ist, ein lebendiges Opfer zu sein. Was immer wir auf den Altar legen, das wird gesegnet sein. Dort in 1. Mose 22, Vers 15, da ist es, der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wie das Tor, wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Hey, es gibt keinen besseren Ort. Es gibt keinen gesegneteren Platz, als dort auf dem Altar des Herrn zu sein. Ein lebendiges Opfer zu sein für ihn. Ihm vollkommen hingegeben. Abgesondert, heilig. Nur ihm zur Verfügung für seinen Gebrauch. Es gibt kein besseres Leben. Es gibt kein erfüllteres Leben, kein gesegneteres Leben. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie der Hoffnung für alle sagt, übersetzt diesen Vers hier so, sagt: Nehmt euch nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Jetzt spricht er unser Denken, unseren Sinn an. Und das ist wichtig, weil unser Denken, das hängt sehr eng mit unserem Handeln zusammen, mit dem, was wir mit unserem Leib tun. Wir könnten sagen, wie wir denken, so werden wir handeln. Stimmt in den meisten Fällen. Manchmal handeln wir, bevor wir denken, und das ist nicht gut. So im Reflex oder aus dem Affekt heraus. Aber normalerweise gehen unsere Handlungen die Gedanken voraus. Und wir haben erstmal diese negativen Gedanken und werden so richtig schön bitter, bevor wir dem anderen an den Kragen springen. Normalerweise folgt unser Handeln unserem Denken nach und unsere Gefühle übrigens auch. Aber deswegen ist es so wichtig, was wir denken und wie wir denken und was wir in unsere Gedanken reinlassen, womit wir unsere Festplatte da oben füttern. Ist wichtig. Unsere Gedanken, unser Sinn, das ist der Hauptschauplatz von diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und da wird der Kampf gewonnen oder verloren. In unserem Denken, in unserer Einstellung. Und Paulus ermahnt uns hier, sagt: Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht von dieser Welt, von unserer Kultur, die in Rebellion, die im Gegensatz ist zu Gott, lasst euch nicht von dieser Welt in ihre Form reinpressen. Leute, jeder Mensch ist entweder ein Leiter oder ein Geleiteter. Entweder einer, der Einfluss ausübt, oder einer, der beeinflusst wird. Einer, der in die Form gepresst wird, von wem anderen oder was anderen, oder einer, der der Welt oder seiner Umgebung seinen Stempel aufdrückt. Jeder Einzelne. Und was wollen wir sein? Jesus sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt das Salz dieser Welt sein. Ihr sollt der Welt euren Stempel, meinen Stempel aufdrücken. Nicht euch verformen lassen von der Welt. Und hey, wenn andere dich negativ beeinflussen, statt dass du sie positiv beeinflusst, dann bist du vielleicht noch nicht reif und stark genug, um mit denen rumzuhängen. Dann such dir Freunde, die dich positiv beeinflussen und die dich ermutigen in deinem Leben mit dem Herrn. Gott sagt uns: Lasst euch nicht von der Welt in ihre Form reinpressen. Sagt nicht: Ah, jeder tut es doch. Oder die Wissenschaft sagt. Oder ist doch normal. Es ist normal in dieser Welt. Aber Leute, was für uns normal ist und was für uns richtig ist, das steht hier drin, in Gottes Wort. Und selbst normales Christentum dürfen wir uns gar nicht umschauen, wie Christen leben in dieser Welt. Normales Christentum lesen wir in der Apostelgeschichte. Wenn wir das Leben von Paulus studieren, das ist normales Christentum. Das ist normal für uns. Das, was wir in Gottes Wort sehen, das, was wir in Jesu Leben demonstriert sehen, nicht die Welt mit ihrem Stolz und mit ihrer Selbstverwirklichung und ihrer Autonomität von Gott. Das ist nicht unser Maßstab. Und wenn wir ehrlich sind, wir müssen zugeben, wir sind alle bis zu einem gewissen Grad verformt durch die Welt. Durch unsere nichtchristlichen Freunde und Eltern, Erziehung, durch die Medien, Filme, Job, Schule. Besonders wenn du auf der Uni warst, ganzen nichtchristlichen Einflüsse, Philosophien da ausgesetzt. Das ist verformt. Das war eine Herausforderung für mich, zu studieren. Wirklich, ich musste über alles neu nachdenken, im Licht der Bibel, alles hinterfragen. Gott, was sagst du über Politik, über Wirtschaft, über Erziehung, über Psychologie, was immer. Weil diese Philosophien der Welt, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht das, was wirklich trifft. Wir sind verformt, unser Denken. Wenn wir wirklich hinterfragen würden, warum denke ich das, was ich denke? Woher kommt es? Warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Wovon bin ich geprägt? Wenn wir das wirklich genau analysieren, werden wir wahrscheinlich schockiert, wie viel Welt da ist und wie wenig Gott uns geprägt hat. Und wir müssen alles hinterfragen. Wir können nichts fraglos übernehmen. Paulus sagt uns hier, wir müssen unseren Sinn erneuern. Wie können wir das tun? Epheser 5 spricht davon, von dem Wasserbad im Worte. Gottes Wort wird unser Denken klar spülen. Deswegen ist Gottes Wort so wichtig für uns. Deswegen legen wir als Gemeinde so eine große Betonung auf Gottes Wort. Kolosser 3 sagt uns, Sinn auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Philipper 4, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Füllt eure Gedanken, euren Sinn mit Gottes Wort, mit positiven, mit nützlichen Dingen, nicht mit Schrott. Kolosser 3, 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Gottes Wort. Mit dem können wir unseren Sinn erneuern. Und Jesu Vorbild. Wir können alles an Jesus seinem Leben messen. Wenn wir Jesus anschauen, das wie er gelebt hat, das ist richtig. Das ist gut. Das ist wahr. 2. Korinther. Kapitel 10, da heißt es, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Tun wir das in unserem Leben. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Unser Denken erneuern. Wir brauchen täglich Zeit. Gottes Wort. Das soll das Erste sein, was wir in unserem Tag tun, wie wir unseren Tag beginnen. Täglich Zeit mit dem Wort Gottes, Zeit in der Gemeinschaft mit Jesus, im Gebet. Und das prägt uns dann. Das formt uns dann nach seinem Bild. 2. Korinther 3, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wie durch Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Jesus. Erneuerung aus seinem Wort. Gemeinschaft mit Geschwistern. Wenn wir uns auf ihn ausrichten, so werden wir verwandelt von ihm. Und das ist nicht etwas, was wir selbst tun. Seht ihr, es ist passiv. Dass wir werdet verwandelt. Das ist etwas, was automatisch passiert, wenn wir uns ihm nur hingeben und ihn suchen. Und es heißt, werdet verwandelt. Das ist ein fortwährender Prozess. Dieses Wort verwandeln ist ein sehr interessantes Wort im Griechischen. Es ist das Wort, wo wir unser Wort Metamorphose herbekommen. Was wir verwenden, zum Beispiel, wenn eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt. Es ist unglaublich, was da passiert in diesem Kokon, wo sich das Vieh da einspinnt oder einwickelt, und ist erstaunlich. Das ganze diese Raube, die wird zerlegt, wird zersetzt. Ist irgendwie so eine dicke Brühe, wenn, weiß nicht, ob ihr das schon mal aufgemacht habt, so ein Ding. Ist so eine dicke Brühe drin. Und dann wird das ganz neu aufgebaut und ganz neu zusammengesetzt, und Schmetterling kommt hervor, ein völlig neues Wesen. Ganz anders, ist unglaublich, ist ein Wunder. Aber das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Dasselbe passiert mit uns, wenn Jesus uns prägt und sein Wort in uns wirkt. Diese falschen Gedankengebäude werden niedergerissen, wird aufgelöst und wird durch die Frucht des Heiligen Geistes ersetzt. Dieser christliche Charakter, dieses christliche Denken, der gebaut wird in unserem Leben. Und wir werden Jesus ähnlicher. Das ist dieser Heiligungsprozess, über den wir gesprochen haben. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Prüfen, was der Wille Gottes ist. Hier geht es um unsere eigene Erfahrung. Aus eigener Erfahrung testen und prüfen, was Gottes Wille ist. Dass wir Gottes Willen erfahren an unserem eigenen Leib, in unserem eigenen Leben. Und wieder, was ist der Wille Gottes? Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wieder, es ist ein Segen. Es ist gut, nach Gottes Wort zu leben. Es ist wunderbar, ein lebendiges Opfer zu sein und verwandelt zu werden. Gott meint es gut mit uns. Verwandelt werden in Jesu Ebenbild. Wieder, ich glaube, Jesus war der glücklichste Mensch, der je gelebt hat. Völlig heil, völlig erfüllt, diese Beziehung mit dem Vater. Dieses Geprägtsein von dem Vater. Oh Mann, immer nur geliebt, nie ein negatives Wort, nie schlechten Gedanken über irgendjemanden, nie diesen ganzen Krampf, den wir so durchmachen. Was für eine Lebensqualität. Und das ist, was Gott für uns hat, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Bist du ein Opfer Gottes heute Morgen? Bist du jemand, der diese Grundsatzentscheidung getroffen hat in seinem Leben? Das ist, was ich bin. Ist das deine Identität? Ein Opfer auf Gottes Altar? Bist du Gott völlig hingegeben? Und lässt du dich verändern von ihm? Suchst du die Gemeinschaft mit ihm jeden Tag? Bist du geprägt von seinem Wort? Oder bist du mehr geprägt von RTL und ZDF und was sonst noch da draußen gibt? So einen weltlichen Sinn oder hast du einen geistlichen Sinn? Jesus hat gesagt, das, was in unserem Herzen ist, das kommt letztendlich raus. In unserem Leben, in unserem Tun, in dem, was wir sagen. Wenn wir weltlich geprägt sind. Wirklich, darauf kommt es zurück. Wenn wir weltlich geprägt sind, wenn wir ausgebrannt sind in unserem Leben, wenn da keine Liebe da ist und keine Frucht, wenn wir unzufrieden sind und da kein Friede ist in unseren Beziehungen. Wisst ihr, wo die Ursache ist? Ursache ist immer in unserer Beziehung mit Jesus, in unserer Beziehung zu Gott. Dass wir uns formen lassen von anderen Dingen, dass wir unser Denken mit weltlichen Dingen füllen, dass wir Selbstsucht uns regieren lassen und formen lassen. Segen kommt aus Beziehung mit Gott. Es wird das ausleben und prüfen und erfahren an unserem eigenen Leib, so wie Jesus gelebt hat. Das Gute und das Vollkommene und das Wohlgefällige. Bist du Gott hingegeben? Pflegst du Beziehung mit ihm? Das Leben ist für mich Christus. Das ist, worum es in unserem Leben geht. Und je mehr wir das lernen, durch seine Gnade und mit seiner Hilfe auf dem Altar zu bleiben, desto mehr werden wir seine Fülle in unserem Leben erfahren. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns herausforderst. Und Herr, ich bin herausgefordert durch dein Wort an uns heute Morgen. Danke, dass du uns von Zeit zu Zeit immer wieder herausforderst und hinterfragst, uns dazu zu bringen, uns selbst zu hinterfragen, zu fragen, was macht mein Leben wirklich aus? Wer bin ich? Welche Richtung läuft mein Leben? Gott, ich bitte dich, sprich zu unseren Herzen heute Morgen. Zeig uns, Herr, diese Bereiche, wo wir runtergekrabbelt sind von dem Altar. Zeig uns, Herr, wo wir in unserem Leben, in unserem Denken geprägt sind von der Welt, von dem, was gegen dich ist und nicht von dir. Und Vater, ich bitte dich, führe uns auf diese liebevolle und zärtliche Art und Weise, die du hast. Führe uns zurück in diese Beziehung mit dir, Gott, dass wir wirklich alles auf dem Altar legen und Gemeinschaft mit dir genießen. Unser Leben prägen lassen von dir und dir dein Leben durch unser Leben ausleben lassen. Herr, dann werden wir reiche und erfüllte Menschen sein. Wir wissen das. Hilf uns, Gott, aus deiner Kraft. In Jesu Namen.